Ich habe eine Münze mitgebracht. Ihr könnt das schlecht erkennen, was das für eine Münze ist, deshalb werde ich es auch gleich verraten. Ich werde da kein Ratespiel machen, außer vielleicht jemand ist so geschichtskundig, dass er das sofort erkennen kann. Das ist eine Goldmünze, die eine der ersten, die es überhaupt so gegeben hat, die wirklich auch Verbreitung gefunden hat, aus der Zeit so ungefähr 600 vor Christus. Und der König, der diese Münze hat prägen lassen, ist ein ganz bekannter König. Habt ihr schon mal was von Krösus gehört? Man sagt ja, ne, reich wie Krösus, da ist ja ein Synonym geworden für Reichtum. So wie man sich vielleicht Dagobert Duck vorstellt, der im Geldspeicher in seinen Münzen herumschwimmt, so ist das vielleicht auch das Bild, so hat das Krösus damals auch gemacht. Ich muss zugeben, der Mann war ein Talent für Selbstvermarktung, denn so reich war er gar nicht. Er war nicht der reichste König aller Zeiten oder was auch immer. Er war reich, aber nicht viel reicher als viele andere Könige in seiner Zeit auch. Aber das, was ihn ausgemacht hat, ist, dass er diese Goldmünzen prägen lassen hat. Und die haben Verbreitung gefunden. Und diese Goldmünzen haben alle an Krösus erinnert, die damit bezahlt haben. Er war da einer der Ersten, der das gemacht hat. Krösus war König in einer Stadt, die am Fuß eines Berges liegt. Diese Stadt ist eben eine große, eine reiche, eine mächtige Stadt. Sie wird von diesem Krösus regiert. Das Besondere an dieser Stadt ist, dass sie scheinbar unüberwindbar ist. Noch nie hat sie jemand erobert. Sie hat dicke Mauern, sie ist geschützt von Bergen, durch die man nicht so leicht durchkommen kann. Die Bewohner und Krösus sind also ganz relaxed, als sie erfahren, dass da ein anderer König, nämlich Kyrios, ankommt und diese Stadt erobern möchte. Sie schlafen in Ruhe, sie trinken in Ruhe, sie essen in Ruhe. Ihnen kann nichts passieren. Alles geht seinen gewohnten Gang. Denn sie wähnen sich geschützt durch ihre Mauern und durch die Berge. Aber dann, mitten in der Nacht, gehen die Alarmsignale an und es ist Geschrei und die Stadt fällt in dieser Nacht. Was ist passiert? Ein mutiger Soldat des Perserkönigs Kyros hat gesehen, wie ein Soldat aus dieser Stadt, um die es geht, in den Bergen herumgekraxelt ist und weil ihm etwas runtergefallen ist, da runtergeklettert ist, das hochgehoben hat und wieder hochgeklettert ist. Und er hat das geschnallt und sagte, hier ist ein Zugang durch die Berge, wo keiner sonst auf die Idee kommen würde, das zu wagen, weil das scheinbar unüberwindbare Berge sind. Und er mit einer Gruppe von Soldaten sind diesen Berg in der Nacht, in der Dunkelheit hochgekraxelt. Sie waren unbewacht, diese Berggegenden, weil keiner dachte, dass man da durchkommt. Und auf diesem Weg haben sie die Stadt quasi durch den Hintereingang erobert, haben die Tore aufgemacht, die Soldaten des Königs sind reingekommen und wie ein Dieb in der Nacht sind die Soldatenheere von Kyros über Sardes eingefallen und haben diese Stadt erobert. Das war 546 vor Christus. Seitdem hat sich diese Stadt nie wieder zu altem Glanz emporschwingen können. 600 Jahre später gibt es in dieser Stadt in Sardes eine Gemeinschaft von Menschen, die scheinbar den gleichen Fehler machen. Die scheinbar den gleichen Fehler machen, nämlich dass sie daran glauben, alles ist in Butter, alles ist in Ordnung, uns kann nichts passieren. Und sie leben ihr Leben einfach so in einer schläfrigen Routine und merken gar nicht, vor welchen Gefahren sie da stehen. Und ich möchte den Text für heute lesen, aus Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Wenn du eine Bibel hast, ich ermutige dich, ich bitte dich, mit aufzuschlagen, mit nachzulesen. Wenn du keine hast, kannst du hinten eine ausleihen, um wirklich selber in Gottes Wort hineinzuschauen. Glaubt nicht mir, sondern glaubt Gottes Wort. Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6, an die Gemeinde in Sardes. An den Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, so spricht er, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Dem Namen nach lebst du, aber du bist tot. Werde wach und stärke, was noch übrig ist, was schon im Sterben lag. Ich habe gefunden, dass deine Taten in den Augen meines Gottes nicht vollwertig sind. Denke also daran, wie du die Lehre empfangen und gehört hast. Halte daran fest und kehr um. Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst bestimmt nicht wissen, zu welcher Stunde ich komme. Du hast aber einige Leute in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Sie werden mit mir in weißen Gewändern gehen, denn sie sind es wert. Wer siegt, wird ebenso mit weißen Gewändern bekleidet werden. Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen, sondern ich werde mich vor meinem Vater und vor seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Soweit Gottes Wort. Es geht um Sardes. Sardes ist eben eine Stadt, die eben auch in Kleinasien liegt, in dem Bereich, wo die ganzen anderen Städte auch liegen. Sardes ist, wie ich schon erwähnt habe, eine legendäre Stadt mit einer langen Geschichte. Eine Stadt, die sich in ihren alten Geschichten auch irgendwo versuchte, selbst zu ermutigen und von alten Glanz zu leben. Dieser Glanz ist längst verblasst. Sie ist zwar noch reich, sie ist zwar noch wohlhabend, aber sie spielt keine Rolle mehr. Das gilt erst recht, seitdem 17 nach Christus ein Erdbeben diese Stadt erschüttert hat. Diese Stadt hat sich nie wieder erholt. Und jetzt spricht Jesus zu dieser Stadt. Er stellt sich vor, zu der Gemeinde in dieser Stadt. Er stellt sich vor, er sagt, er, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Also Bezug wieder zu Kapitel 1, wo Jesus sich selbst vorgestellt hat und wo er hier deutlich macht, wo er wieder der Herr der Gemeinde ist. Der die sieben Sterne hat, das ist die Sterne als Bild für die Gemeinde, die sieben Geister Gottes, auch ein Bild für die Vollzahl des Wirkens Gottes in und durch die Gemeinde. Jesus redet zu dieser Gemeinde und er hat ihnen etwas zu sagen. Und ich habe hier nochmal die Tabelle mitgebracht, so dieser Aufbau, wie so ein Brief aussieht. Wir haben den Aufruf, wir haben die Vorstellung und dann diese Kenntnis, zu der wir gleich kommen. Er weiß über die Gemeinde Bescheid. Er hat auch Lob zu bringen, aber auch Tadel, den Aufruf zur Buße und wie diese Abläufe auch bei den meisten Briefen sind. Und jetzt geht es um den ersten Teil, Offenbarung 3, 1 bis 3. Er spricht, ich kenne deine Werke, dem Namen nach lebst du, aber du bist tot. Dem Namen nach lebst du, aber du bist tot. Du hast den Ruf, dass du groß und bedeutungsvoll bist. Du hast den Ruf, dass du lebst. Aber davon ist, wenn man sich hinter die Kulissen guckt, wenn man sich das anschaut, wie es wirklich aussieht, davon ist nichts mehr übrig. Hier haben wir diesen Bezug zur Stadt. Eine Stadt, die den Namen hat, dass sie von Bedeutung ist. Sardes. Das klingt wie für uns vielleicht Atlantis, wenn man so Mythengeschichten kennt oder andere Städte, die von Bedeutung sind. Sardes war eine Stadt mit Klang, aber von diesem Klang ist eben nichts mehr übrig geblieben. Und das sagt jetzt Jesus über die Gemeinde. Er sagt, du, Gemeinde in Sardes, du hast den Ruf, dass du lebst. Du hast den Namen, dass du lebst. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Was bedeutet das? Wenn jemand von uns in diese Gemeinde nach Sardes gekommen wäre, sie besucht hätte, dann wäre er reingekommen und hätte gedacht, wow, was für eine Gemeinde. Toller Gottesdienst, hat mich wirklich angesprochen, tolle Musik, eine tolle Gemeinschaft, alles so nette Leute hier. Das muss eine Gemeinde sein, die vor Leben wirklich strotzt. Da ist alles da, was scheinbar eine Gemeinde ausmacht. Da sind Programme für Mitglieder, da sind Predigten, da ist eine gute Lehre. Da macht alles einen tollen Eindruck. Aber wenn man dann hinter die Kulissen guckt, dann merkt man, dass es anders ist. da merkt man diese Betriebsamkeit, dass dort etwas passiert, das ist im Grunde nur Routine. Da spult man ein Programm ab und das ist schon seit 5 Jahren das Gleiche. Da ist Tradition, von der keiner mehr weiß, wieso es sie eigentlich gibt, aber sie gehört einfach dazu und keiner möchte das Erste sein, der das riskiert, dass es sie nicht mehr gibt. Da ist alles ein bisschen zäh. Ja, die Gottesdienste laufen gut, aber es ist enorme Arbeit, überhaupt noch die Leute zu haben, die das sich einbringen wollen, überhaupt das wieder irgendwie an den Start zu bringen. Jeder Gottesdienst ist eine Herausforderung, das irgendwie zusammenzustellen. Es läuft in der Gemeinde. Es läuft, wie es halt so läuft, weil keiner derjenige sein will, der als Letzter das Licht ausmacht. Deshalb muss man es ja am Laufen halten. Weil wer will schon derjenige sein, der sagt, das macht hier alles keinen Sinn? Wer will auch derjenige sein, der sich hinstellt und sagt, hey, wir müssen hier was verändern? Veränderung tut weh. Da muss man vielleicht Sachen anders machen. Da kann es vielleicht nicht mehr so laufen, wie es vorher gelaufen ist. Routine hat ja etwas toll Beruhigendes. Routine bedeutet auch Professionalität. Wenn ich alles immer das Gleiche mache, Sonntag für Sonntag, Woche für Woche, dann habe ich eine gewisse Übung da drin. Was heißt das für einen Handwerker? Er muss 10.000 Mal das Gleiche machen, um eine Arbeit gut zu machen. Wenn wir 10.000 Gottesdienste auf die gleiche Art und Weise machen, haben wir eine Professionalität drin. Das läuft. Veränderung bedeutet wiederum, dass es nicht läuft. Dass da vielleicht Techniker hinten sitzen, die nicht so erfahren sind wie Walter, wo jeder Handgriff sitzt, der schon mit verschlossenen Augen alles einstellen kann, sondern dass da Leute sind, die vergessen, den richtigen Knopf zu drücken und dann hört man hier plötzlich nichts mehr. Oder die mal zu laut sind oder zu leise, wo die Einstellungen nicht stimmen. Routine bedeutet, wir haben erfahrene Moderatoren wie Heike, wie Anita und Alvin, wie andere, Gesa, Nicole. Und Experimente bedeutet, dass man hier Jugendliche nach vorne lässt, die vielleicht nicht die richtigen Worte finden, die vielleicht im Gebet das alles nicht richtig formulieren, die vielleicht sich verhaspeln. Das ist dieser Kampf zwischen Routine, Professionalität und was Neues wagen, damit es weitergeht, damit man nicht im Alten stecken bleibt. Sardes hat den Weg der Routine gewählt. Es läuft. Es läuft doch alles. Wieso sollten wir irgendetwas daran verändern? Und genau zu dieser Gemeinde kommt jetzt Jesus, packt sie an den Schultern und sagt, wach auf! Wach auf! Erkenne doch, wo du gerade stehst. Merkst du nicht, was mit dir los ist? Merkst du nicht, dass du geradewegs auf dem besten Wege bist, in die Bedeutungslosigkeit zu verschwinden? Dass du auf dem besten Weg dahin bist, einfach komplett einzuschlafen, ohne zu merken, was passiert ist? Und dass eines Tages man aufwacht und dann steht im Jahrbuch des Baptistenbundes über Sardes, die Gemeinde hat zum Ende des Jahres beschlossen, sich aufzulösen aufgrund mangelnder Gemeindemitglieder. Das ist die Gefahr, vor der Sardes steht. Und Jesus ruft jetzt hierzu, zu dieser Gemeinde, stärke die, die im Sterben liegen. Da ist noch nicht alles verloren. Da ist noch nicht alles tot. Es ist auf dem Weg dahin, es sieht dahin, aber es ist noch nicht alles verloren. Stärke dich, stärke die, die im Sterben liegen. Geh zu denen, die noch Kraft haben, zu denen, die noch wollen. Da sind noch welche. Da sind noch Leute, die anpacken. Auch mit der richtigen Motivation, stärke sie. Und wie geschieht das? Denk daran, wie du die Lehre empfangen und gehört hast. Erinnere dich. Erinnere dich an das Evangelium, erinnere dich an die gute Lehre. Erinnere dich an das, wie du das erste Mal mit Jesus in Berührung gekommen bist. Was hast du da empfunden? Was hast du da gemerkt, was sich in deinem Leben verändert hat? Als du in der Bibel gelesen hast, die ersten Male und festgestellt hast, das hat wirklich was zu sagen. Das redet zu mir. Das macht etwas mit mir. Kannst du dich noch daran erinnern? Er möchte sie dazu aufrufen, zurück zum Fundament, zur Quelle zu gehen. Und das Fundament einer jeden Gemeinde muss das Evangelium sein. Fundament ist noch nicht das fertige Haus. Ein Fundament macht noch kein Haus. Aber ein Haus gibt es nicht ohne Fundament. Und das Fundament muss stimmen, damit das Haus stabil ist, damit es stehen kann. Und er ruft ihnen zu, kehrt um. Kehrt um. Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und du wirst bestimmt nicht wissen, zu welcher Stunde ich komme. Kehr um. In jedem dieser Sendschreiben gibt Jesus der Gemeinde einen Ausweg. Er zeigt dir Chancen auf. Er sagt, es ist noch nicht zu spät. Der Leuchter ist noch nicht umgestoßen. Ich habe deinen Stern noch nicht aus der Hand gelegt. Noch hast du die Chance. Bist du bereit, die Chance zu ergreifen? Siehst du überhaupt, dass du diese Chance brauchst? Kehr um. Tue Buße. Buße bedeutet zu erkennen, dass etwas falsch läuft und bereit zu sein, den richtigen Weg zu gehen. Aber er sagt auch jedes Mal, es gibt ein zu spät. Es gibt einen Punkt of no return, ab dem es dann unmöglich ist, umzukehren. Dann läuft die Chose weiter, bis irgendwann einfach dicht gemacht wird. Kehr um. Sonst ergeht es dir wie der Stadt, in der du bist, Sardes, dass man unachtsam gewesen ist, dass man dachte, da kann uns nichts passieren, es läuft doch alles. Und dann kamen die Feinde wie der Dieb in der Nacht und die Stadt ist gefallen. Und so kann auch Jesus kommen. Auf der einen Seite berichtet uns die Bibel, dass er am Ende der Zeit kommen wird, keiner weiß wann, wie ein Dieb in der Nacht, aber das kann auch jetzt schon passieren. Er kann auch zu uns in die Gemeinde kommen, wenn er das Gefühl hat, dass es nicht mehr weitergehen sollte, dass es einfach vorbei ist. Und so können wir über diese ersten drei Verse folgende Überschrift setzen. Dead Church Walking. Eine Gemeinde, die im Grunde tot ist, aber irgendwie noch läuft. Lebendige Gemeinde ist mehr als nur beschäftigte Gemeinde. Lebendige Gemeinde ist mehr als nur Gemeinde, die irgendwie vorwärts kraxelt. Und was dieses mehr ist, schauen wir uns gleich noch an. Und dann geht er weiter. Du hast aber einige Leute in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Sie werden mit mir in weißen Gewändern gehen, denn sie sind es wert. Wenn wir uns anschauen, was in diesem ganzen Text vorkommt, stellen wir fest, in dieser Gemeinde gibt es keine Probleme scheinbar, von außen und von innen. Wir stellen fest, da gibt es keine Verfolgung, nicht so wie in anderen Sendbriefen erwähnt wird. Da gibt es nicht den Staat oder die Juden, die versuchen, Unruhe zu stiften. Da gibt es von innen auch keine Verfolgung, keine Irrlehre, keine Probleme, keine Streitereien. Da ist gar nichts. Da ist nichts, was Unruhe stiftet in dieser Gemeinde. Keine Probleme. Da sehen wir, der Teufel als der Feind Gottes muss in dieser Gemeinde gar nicht aktiv werden. Eine Gemeinde, die harmlos ist, die wird keine Probleme bekommen. Die wird keine Verfolgung erleiden. Die wird keine Unruhen erleiden. Denn sie ist keine Gefahr für den Teufel. Die Gemeinde in Sardes ist harmlos. Sie ist belanglos. Sie spielt einfach keine Rolle. Und deshalb darf sie so weiterlaufen, wie sie es bisher getan hat. Der Feind, der Teufel, wird ihr keine Steine in den Weg legen, die vielleicht einige von denen aufwecken werden, sodass sie merken, hier läuft etwas schief. Dieser Gemeinde droht keine Gefahr. Die einzige Gefahr droht daher, dass eben diese Belanglosigkeit Bestand hat, dass diese Harmlosigkeit Bestand hat. Aber einige machen nicht mit. Er erwähnt sie nicht. Da sind einige, die haben sich nicht befleckt. Die haben die weißen Gewänder. Und hier geht es bei diesem, die Gewänder sind sonst in den anderen Sendschreiben ein Bild dafür, dass die Leute keine Kompromisse geschlossen haben mit der Welt außen oder mit falschen Lehren innen. Und hier, denke ich, sind die weißen Gewänder und dieses Befleckte ein Bild dafür, dass es einige in der Gemeinde gibt, die nicht sich dieser Routine der Langweiligkeit in der Gemeinde ergeben haben. die nicht Dienst nach Vorschrift tun, sondern die wirklich noch ein Herz für die Gemeinde haben, ein Herz für Jesus, die wirklich etwas reißen wollen, die nicht nur am Sonntagmorgen zum Gottesdienst kommen, um dann wieder nach Hause zu gehen, damit alles beim Alten bleibt, sondern die wirklich etwas bewegen wollen, mit richtiger Motivation, mit Hingabe, die Stützen dieser Gemeinde. Und er sagt jetzt, ihr seid es wert, mit mir zu gehen. Ihr seid es diejenigen, die wirklich noch wissen, worauf es ankommt, worum es geht. Diese Leute müssen Geduld haben. Die Leute müssen dranbleiben. Ich weiß, wie frustrierend das sein kann, wenn man das Gefühl hat, alles hängt an mir und alle anderen ruhen sich nur darauf aus, dass ich das tue. Alle anderen sitzen nur da und ich bin der Einzige, der in dem Bereich wirklich noch was leisten will. Die anderen haben das eigentlich schon aufgegeben, die tun es nur noch aus Routine. Und diese möchte Jesus stärken, ermutigen, er möchte ihnen Mut zusprechen und er möchte ihnen auch einen Ausblick geben. Dass sie weitermachen, dass sie es nicht aufgeben, dass sie ihre weißen Gewänder behalten, diese Hingabe, die Motivation, die Liebe, dass sie daran festhalten. Und er gibt ihnen auch eine Zusage. Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen, sondern ich werde mich vor meinem Vater und vor seinen Engeln zu ihm bekennen. Buch des Lebens. Taucht schon im Alten Testament auf. Die Idee ist sowas, dass Gott ein Personenregister führt. Ein Personenregister über sein Volk. Und wer aus dem Buch dieses Lebens herausgestrichen wird, der ist nicht mehr Teil des Volkes Gottes, hat keinen Platz bei ihm in der Ewigkeit. So gab es da ein Buch auch in Städten, zum Beispiel eben auch in Sardes. So wie wir das heute alles elektronisch haben, so gab es das damals in Buchform als ein Einwohnermelderegister. Und wer herausgestrichen wurde, war offiziell nicht mehr Bürger dieser Stadt. Und das passierte zum Beispiel auch ganz bewusst, wenn ein Mensch zum Tode verurteilt wurde. Bevor er exekutiert wurde, wurde sein Name symbolisch aus dem Buch der Stadt gestrichen, damit man weiß, er ist nicht mehr ein Teil von uns. Und dann wurde er hingerichtet. Das sind die Bilder, die Jesus hier vor die Augen malt. Und denen, die weiße Gewänder haben, die mit Hingabe da sind, die wirklich eine Liebe zu Jesus hat, denen gibt er Mut. Er sagt, hey, halte daran fest. Und du musst dir keine Sorgen machen. Du musst dir keine Ängste machen, dass das irgendwie, was auch in dieser Gemeinde vielleicht passiert, Einfluss auf deine Beziehung zu mir hat. Deinen Namen werde ich nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Du wirst immer ein Teil von mir sein. Gib nicht auf. Es ist wert, daran festzuhalten. Bleib fest. Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen. Sondern, und auch das ist ein schönes Bild, ich werde mich vor meinem Vater und vor seinen Engeln zu ihm bekennen. Jesus hat gesagt, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich bekennen. Ist das nicht ein schönes Bild? Stellt euch mal vor, in der Ewigkeit, dann werden wir alle vor dem Thron Gottes stehen und Jesus wird dann sagen, Alvin gehört zu mir. Alvin ist mein Freund. Ich habe mein Blut für ihn gegeben. Er ist es wert, Vater. Er gehört zu mir. Er wird es sagen zu Ria. Ria gehört zu mir. Ria ist mein Kind. Ich bin für sie gestorben. Sie hat sich zu mir bekannt. Ich werde mich zu ihr bekennen. Zu Herbert, Martina. Und ich könnte jetzt hier alle aufzählen, die auch diese Entscheidung für Jesus getroffen haben. Zu all denen wird Jesus sich hinstellen. Zu jedem persönlich und sagen, hey, er ist mein Kind. Er ist derjenige, der an mich geglaubt hat. Vater, er gehört zu mir. Und Gott wird nicken. Der Vater wird nicken und er wird das annehmen. Und er wird sich zu dir bekennen. Und da können wir daraus dann mitnehmen als Ermutigung. Wählst du das Leben, nicht die Routine, nicht die Belanglosigkeit, nicht das immer weiter so, sondern das Leben, bestätigt Jesus dein Leben. Wählst du das Leben, bestätigt Jesus dein Leben. Wenn ich mir alle Sendschreiben so anschaue, die wir haben, einige davon sprechen mich mehr an, andere, wo ich denke, okay, das ist jetzt nicht ein Riesenproblem. Aber wenn ich mir alle anschaue, dann muss ich ehrlich sagen, macht Sardes mir am meisten Angst. Macht Sardes mir am meisten Sorgen. Wisst ihr, was eine Kohlenmonoxidvergiftung ist? Eine CO-Vergiftung. Das liest man immer wieder manchmal in den Zeitungen oder kriegt das in den Nachrichten mit. Familie in der Nacht eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Ursache: Kohlenmonoxid. Zum Beispiel fehlerhafte Heizungen können eine Ursache dafür sein, dass dort CO-Gas ausströmt. Und CO-Gas ist deshalb gefährlich, weil es geruchlos ist, farblos, geschmacklos, man kriegt es nicht mit. Und CO-Gas verdrängt den Sauerstoff aus dem Blut. Und das innerhalb von kurzer Zeit. Und dann merkt man nur, wie einem etwas schwindelig wird. Aber bevor man überhaupt weiß, was los ist, ist es schon zu spät. Je nach Stärke des Gases. Und dann schläft man einfach ein. Aber man wacht nie wieder auf. In den USA oder auf Englisch nennt man das den Silent Death. Den stillen Tod. Geruchlos, lautlos, unsichtbar. Er lässt sich einfach einschlafen. Das ist eine Gefahr. Und das sehe ich auch, ist mit Sardes passiert. Sie sind an einer CO-Vergiftung erkrankt und kurz davor, daran zu sterben. Und das ist eine Gefahr für jede Gemeinde. Gerade für Gemeinden, die wie unsere auch schon viele, viele Jahre unterwegs sind. Eine junge, dynamische Gemeinde steht nicht vor dem Problem wie Sardes. Sie haben ganz andere Probleme. Aber eine Gemeinde, die schon länger unterwegs ist, droht an so einem schleichenden Tod zu sterben. Hemingway, der berühmte Autor, wurde gefragt, auf welchen Wegen kommt der Bankrott? Er sollte einen Ratschlag geben für einen Geschäftsmann. Und Hemingway hat geantwortet, Bankrott kommt auf zwei Wegen. Erstens schleichend und zweitens plötzlich. Und das ist eine wahre Gefahr. Man hat sein Unternehmen, es läuft so weiter, man ignoriert die Warnzeichen, weil man die Hoffnung hat, dass es irgendwie laufen wird. Und es geht schleichend. Das ist wie der Frosch, wo man das Wasser langsam heißer werden lässt, der merkt gar nicht, dass er verbrutzelt. Es geht schleichend. Aber irgendwann, wenn dieser Punkt erreicht ist, wo es nicht mehr zurückgeht, dann geht es plötzlich. Und dann ist alles aus. Alles vorbei. Dann kann man nichts mehr retten. Und das ist eine Gefahr, der wir uns stellen müssen, über die wir nachdenken müssen. Wenn wir als Gemeinde Widerstände von außen haben, das merken wir. Wir spüren, dass die Leute vielleicht ein Problem mit uns haben. Das spiegeln sie uns in ihrem Verhalten, in ihren Worten. Das merkt man. Auch Gefahren von innen werden irgendwann deutlich werden, wenn dort lehrmäßige Unterschiede sind, wenn man jemanden hat, der eine gewisse Agenda durchsetzen will, der wird das irgendwann lautstark machen. Das tut unheimlich weh, weil es ja aus der eigenen Familie ist, wenn man es so sagen will. Das ist schmerzhaft, aber man merkt zumindest, wo das Problem ist. Kohlenmonoxid merkst du nicht. Der schleichende Tod einer Gemeinde ist etwas, was viel zu lange unbemerkt bleibt, weil man es nicht sehen will oder vielleicht auch gar nicht kann. Wie können wir das verhindern? Wie können wir dafür aufmerksam werden, wo vielleicht schon der Pegel bei uns ist, unser Kohlenmonoxidpegel? Das Erste, was wir tun müssen, ist, dass wir festhalten, was ist eine lebendige Gemeinde? Wie sieht eine Gemeinde aus, die lebendig ist? Da können wir erstmal ganz allgemein sagen, eine Gemeinde, die lebendig ist, ist eine Gemeinde, die den Weg geht, den Jesus für sie vorhergesehen hat, auf die Art und Weise, wie Jesus es vorhergesehen hat. Ich sage es nochmal, eine lebendige Gemeinde ist eine Gemeinde, die den Weg geht, den Jesus für sie vorhergesehen hat, auf die Art und Weise, wie Jesus es vorhergesehen hat. Und was das dann konkret und praktisch bedeutet, das muss jede Gemeinde für sich entdecken. Das sieht in jeder Gemeinde anders aus, selbst im gleichen Ort. Das Wichtigste für uns als Gemeinde hier ist, dass wir immer in allem, was wir tun, auf Jesus schauen. Nicht auf uns selbst, in dem, was wir gerne hätten, wo wir uns bequem einrichten können, was uns am liebsten ist. Das ist mein Platz, den habe ich schon seit 10 Jahren. Das ist meine Musik, ich kann nicht auf sie verzichten. Das ist die Art und Weise, wie ich Gottesdienste erwarte. Oder auch, ich gebe so viel Zeit hin, wie ich am Ende von allem anderen für die Gemeinde noch habe. Extra Termine, gucke ich mal. Vielleicht noch eine Stunde vorher, wenn es mir einfällt. Und. Ganz viele Gefahren. Nein, auf Jesus schauen. Jesus, was erwartest du einerseits von uns als Gemeinde? Und das bedeutet eben, was erwartest du von mir in dieser Gemeinde? Was sind deine Vorstellungen? Wo ist dein Platz für mich hier, dass ich mich einbringen kann? Dass ich mich einsetzen kann mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten? Was hat Jesus für uns bereit? Und 3 Elemente gehören für eine gesunde Gemeinde auf jeden Fall dazu. Und zwar eben auch für uns als Gemeinde und für jeden von uns persönlich. Das erste ist ein immer tieferes Verständnis des Evangeliums. Was ist das Evangelium? Die gute Botschaft von Jesus. Und das beinhaltet die Frage, wer ist Gott? Mit wem haben wir es da zu tun? Wer bin ich als Mensch? Was sagt die Bibel über mich? Was steht da zwischen mir und Gott? Was ist das eigentlich, das Problem zwischen uns? Und wie kommen wir wieder zueinander? Und wie kann das und soll das Leben mit Gott jetzt aussehen? Das alles sind Fragen, die uns helfen, das Evangelium immer tiefer zu erfassen. Und wir müssen das verstehen. Das ist das Fundament, die Grundlage, auf der wir unser Glaubensleben persönlich und als Gemeinde aufbauen müssen. Daraus folgt eine immer tiefere Beziehung zu Gott. Das ist das Zweite. Sich immer mehr auf Jesus, auf Gott einzulassen. Wer bist du, Gott? Mit wem habe ich es da zu tun? Was hast du für mich getan? Und dass ich wirklich dann auch Zeit mit diesem Gott verbringe, dass ich Zeit für ihn investiere, dass ich mir diese Zeit rausschneide aus meinem Alltag. Durchs Gebet, durch sein Wort, das mit in mein Leben hineinzuleben und auch für uns als Gemeinde. Und das Dritte ist eine immer tiefere Beziehung zu anderen Menschen. Und das ist egal, ob das Menschen in dieser Gemeinde sind, Menschen in der Familie, Menschen in der Stadt. Eine immer tiefere Beziehung, ein immer größerer Wunsch, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen, für die Jesus auch gestorben ist. Für die er sein Blut auch hingegeben hat, sein Leben geopfert hat. Sich immer mehr auf diese Menschen einzulassen. Und diese 3 Punkte können wir zusammenfassen in unserem Gemeindemotto. Das Gemeindemotto zu verstehen, ist Evangelium zu verstehen. Und das Gemeindemotto lautet, weil Gott uns liebt, die Beziehung zu Gott, wollen wir andere Menschen lieben, die Beziehung zu den anderen. Wir haben es bei uns als eine Überschrift gesetzt. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde immer in der Lage sind, diese Überschrift nicht nur an die Wand zu halten, sondern in unsere Herzen zu schreiben und in unser ganzes Gemeindeleben immer tiefer zu verankern. Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben. Und wenn wir das umsetzen, wenn wir das leben, dann muss Jesus uns nicht drohen, als Dieb in der Nacht zu kommen. Dann wird er kommen als der Erlöser, auf den wir uns freuen. Und so dürfen wir uns von Sardes herausfordern lassen, uns zu fragen, wie steht es um uns? Um unsere Gemeinde. Wie ist unser Kohlenmonoxid-Level und drohen wir, den schleichenden Tod zu sterben? Und was können wir dagegen tun? Amen.